Das ist äußerst bitter, was im Moment läuft mit Marco Friedl. Für ihn ist das bitter, ne?
Boom! Das ist ja ein komischer Anfang, ich weiß, aber es ist ein gerechtfertigter Anfang, weil Boom ist der Song, den ihr immer hört, am Anfang dieses Podcasts und am Ende. Und Boom ist der Song der Bremer Band Mad Monks. Die hat noch sehr viel mehr im Petto, könnt ihr alles hören auf den gängigen Portalen. Herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kuriers. Herzlich willkommen, JJ Bär, mein Kollege. Hallo, JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Freunde. Ja, Mad Monks spielen wahrscheinlich besser als Werder im Moment. Wir müssen reden, Stefan. Wir haben viele frustrierte Werderaner im Verein und außerhalb.
So ist es. Und da habe ich gedacht, Boom passt jetzt gar nicht unbedingt zu deiner Kolumne, aber sie fällt auch nicht unbedingt nur positiv aus. Es ist ja mal wieder für mich ein klares Zeichen dafür, wir reden über einen Fußball, den man auch gern als Tagesgeschäft bezeichnet. Letzte Woche haben wir hier gesessen. 1-0 gegen Union, war jetzt auch nicht die Offenbarung, es waren 3 Punkte, war schon mal ganz gut, es war ein Sieg. Wir haben uns sehr gefreut über Victor Boniface, der ansprechende Leistung geboten hat und das Ganze sah ganz gut aus. Jetzt waren wir in Mainz, beziehungsweise Werder war in Mainz, du auch übrigens. Du hast nicht gespielt, Victor Boniface hat gespielt.
Es hätte aber keinen Unterschied gemacht, ob ich gespielt hätte. Ja, glaube ich.
Ja gut, aber wir müssen uns ja gar nicht, was dieses Spiel betrifft, auf Boniface einschießen. Nein. Werder hat insgesamt enttäuscht und hat einen sehr glücklichen Punkt mit nach Hause gebracht. Was auch ein gutes Zeichen ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber die Leistung an sich ist insgesamt auch nicht so gut weggekommen. Was ist da los? Wo ist die Leidenschaft, Leistungsbereitschaft? All diese Dinge sind ja da jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht ganz offenkundig geworden.
Ja, auf jeden Fall sind diese Dinge nicht auf Bremer Seite gewesen, ne? Wenn man es an diesem Spiel festmachen wird. Das mit Mainz ein Gegner, der unheimliche Belastung in den Knochen hat, mit Dreifachbelastung mit Europapokal. Das ist ja die Mannschaft, die Werder quasi den Europacup-Platz weggeschnappt hat im Mai, wenn wir uns kurz zurückerinnern. Die waren am Ende der Tabelle 1 Punkt besser. Mhm. Dann kam noch Leipzig und dann kam Werder. Und trotzdem haben die Werder in allen Belangen dominiert, die Mainzer. Ne? Das war läuferisch, hat der Trainer ja auch darauf hingewiesen am Ende. 7 Kilometer mehr gerannt. Das musst Wahnsinn. Du erstmal machen gegen eine Mannschaft, wo der Mainzer Trainer meinte, wir haben 150 Spiele in den Knochen und die haben 2. Das war natürlich ein bisschen, ist ihm der Gaul mit ihm durchgegangen. Aber
zumal, das würde ich gerne einflechten, zumal wir ja wissen, dass die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, normalerweise weniger läuft als der Gegner. Das heißt, sie zwingt ja den Gegner zu reagieren und damit läufst du automatisch mehr. Werder musste viel reagieren und hat trotzdem sehr viel weniger gelaufen. Oder weniger
genau,
Kilometer.
So ist es. Man muss es bei Werder eher an anderen Faktoren festmachen. Müsstest du als Werder-Fan für jeden queren Rückpass, den diese Mannschaft spielt, einen Schnaps trinken, da wärst du nach den ersten 10 Minuten sternhalbe voll. Das ist sehr massiv aufgefallen in diesem Spiel. Das ist ein ängstlicher Spielaufbau, das ist ein gehemmter Spielaufbau. Und das ist dann interessant, immer im Nachgang dann zu hören, wenn die Spieler, manchmal auch der Trainer, aber vor allen Dingen die Spieler sagen, ja, wir wollen ja eigentlich ganz anders spielen, aber der Gegner hat es uns schwer gemacht. Das ist dann dieser Unterschied zwischen
doofe
wir wollen
Sache, so
und wir
Gegner.
Können. Ne?
Ja, das war der ängstliche Spielaufbau, ganz klar. Aber weißt du, was ich am allerschlimmsten fand an diesem Spiel? Am Ende, das hat man dann ja schon gemerkt, gingen so ein bisschen die Kräfte verloren bei Mainz 05. Das heißt, Werder hat sich ein bisschen festgesetzt in deren Hälfte. Werder hat dann auch das Tor geschossen. Ich meine, es war die 86. Minute.
Ein sehr, sehr schönes Tor übrigens.
Ein sehr schönes Tor. Das war mit Abstand das Highlight dieses Spiels aus Bremer Sicht, keine Frage. Und dann hast du auch noch ein paar Minuten das Gefühl, Mainz taumelt. Jetzt haben sie natürlich logischerweise berechtigte Angst, womöglich den Heimsieg sowieso, aber womöglich auch noch den Punkt außer Hand zu geben. Aber dann bricht die Nachspielzeit an und Mainz, das eigentlich körperlich am Ende war, setzt sich in Werders Hälfte fest. Und da habe ich gedacht, das ist noch nie ein gutes Zeichen gewesen. Wenn du eigentlich das Momentum auf deiner Seite hast und ein angeschlagener, mehr als angeschlagener Gegner dann nochmal, ich will nicht sagen zurückschlägt, sie haben sie ja nicht im Strafraum festgespielt. Aber sie haben das Spiel nahezu komplett in Werders Hälfte verlagert, in den letzten, sagen wir mal, 4-5 Minuten. Da habe ich mich gefragt, wie geht sowas denn? Was ist da los?
Werder hat im Moment nicht die Mannschaft, und das war deutlich zu sehen, die so ein Spiel dominiert oder die das Gefühl dafür hat, jetzt haben wir den Gegner, jetzt können wir was machen und jetzt machen wir A, B, C und dann kommen wir zum Ziel. Sondern du hast immer das Gefühl, der Gegner entscheidet, wie Werder spielt. Ne? Und wenn der Gegner wieder ein bisschen Zahn zudeckt, dann hat Werder Probleme, die eigenen Ideen wieder umzusetzen. Und das war in der Schlussphase in Mainz auch der Fall. Und es ist ja kein Zufall, das habe ich in der Kolumne ja auch thematisiert, dass die ganzen letzten Tore und Punkte bei Werder von Spielern erzielt wurden, die Tore wurden von Spielern erzielt und dadurch die Punkte natürlich, die eher für Maloche, für Arbeit, für Mentalität stehen. Ne? Das sind Jens Day und Marco Grüll. Beide keine Neuzugänge, beide letztes Jahr schon bei Werder gewesen. Jens Day letztes Jahr schon der Top-Torschütze dieser Mannschaft, jetzt im Moment auch wieder als defensiver Mittelfeldspieler. Jens hat jetzt dieses sehr schöne Tor in Mainz gemacht. Davor die Woche macht Marco Grüll das unfassbar schöne Tor. Davor treffen sie dann beide, das war das Spiel in Heidenheim. Und man muss tatsächlich fast 400 Minuten zurückgehen, bis du einen anderen Werder-Torschützen findest. Das war in der Anfangsphase im Heimspiel gegen St. Pauli, Anfang Oktober, das war Sammy Mbangula. Und daran kann man das so ein bisschen festmachen. Wir haben hier im Podcast ja gerade zu Saisonbeginn viel über die Neuzugänge gesprochen, die den frischen Wind reinbringen, die ein anderes Auftreten reinbringen, auch Tempo, Mentalität. Wir haben über Mbangula gesprochen bei Tempo, wir haben über Mentalität gesprochen bei Puertas zum Beispiel, auch bei Sugawara.
Ganz besonders sogar, der hat ja total überzeugt mit seinem ersten Auftritt. War Leverkusen, ne?
Ja, und das fehlt jetzt halt, ne?
Ja.
Im Moment. Du merkst, dass die Neuzugänge durchhängen. Ne?
Er hat ja danach offenbar auch nicht mehr so geliefert, weil sonst, man hatte ja nicht nach dem Leverkusen-Spiel das Gefühl, auch der Puertas wird jetzt vielleicht noch ein, zwei Mal in der Startelf stehen, aber dann wird er ihn wohl erstmal draußen lassen, sondern es war ja schon ein so starker und so mentalitätspräsenter Auftritt, dass du gesagt hast, dem Mann kannst du gar nicht drauf verzichten auf so einen Spieler.
Ein sehr selbstbewusster Auftritt war das vor allen Dingen. Absolut. Oder so ein bisschen Star-Attitüde, wenn er sich den Ball schnappt, zum Freischuss zurechtlegt und breite Brust zur Schau trägt. Die Freischüsse kommen übrigens gar nicht schlecht, die der schießt. Ne? Kann er gerne mehr von machen. Er kam jetzt gegen Mainz dann rein in der zweiten Halbzeit. Er spielt dann einen richtig, richtig guten Pass in die Tiefe. Mhm. Und das waren schon die Einwechselspieler, die gegen Mainz für diese kurze Drangphase gesorgt haben, die du eben angesprochen hast. Also es war Puertas, der reinkam. Und es war Justin Ginmar, muss man auch sagen, der diesem Spiel Tempo gebracht hat. Mhm. Keke Top fand ich nicht so stark diesmal. Hat sich halt abgearbeitet am Gegner oder der Gegner an ihm, ne, in viele Zweikämpfe verwickelt. Aber du hast gesehen, dass Werder dann gefährlicher wurde, als dieses Gehemmte, dieses statische Spiel aufgebrochen war, was wir durch diese Anfangsformation hatten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommst du aus der Nummer raus? Die Neuzugänge hängen durch, es funktioniert so nicht, du kommst nicht vom Wollen ins Können im Moment. Und immer wirst du dich nicht darauf verlassen können, dass deine Mentalitätsspieler wie Jens Day oder Marco Grüll für die nötigen Tore und Punkte sorgen.
Aber wenn die Neuzugänge durchhängen, und das wird man genauso sagen können, wobei man natürlich diesen, sagen wir mal, Leistungseinbruch nicht nur an den Neuzugängen festmachen kann, ist auch klar. Und trotzdem, die Impulse, die man sich von ihnen versprochen hat, die sie auch schon gezeigt haben, die zeigen sie im Moment gerade nicht. Liegt es dann daran, dass ihre Qualität vielleicht doch nicht so hoch ist, um wirklich konstant Leistung abzuliefern? Das ist ja aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal eines Spielers, dass er konstant abliefern kann. Oder liegt es vielleicht auch tatsächlich daran, dass sie eben Neuzugänge sind und deshalb noch gar nicht so eingebunden in das Spiel, um wirklich in dem Maße immer abzuliefern?
Du musst dir die einzelnen Spieler anschauen. Da gibt es schon bei jedem einzelnen Gründe dafür, warum das im Moment so ist. Ne? Victor Boniface, du hast es angesprochen, haben wir vor einer Woche gesagt, kann gerne wiederkommen, wenn er so spielt wie damals im Heimspiel gegen Union. Jetzt ist er wiedergekommen, aber er hat halt nicht so gespielt wie im Heimspiel gegen Union. Du hast gemerkt, dem fehlt die Frische, dem fehlt die Fähigkeit, sich vorne dann durchzusetzen.
Das war ein anderes Spiel, muss man sagen.
Ja, da gab es hier eine andere Situation, wo er hätte mehr Macht draus machen können. Das hat ja auch Horst Steffen nachher gesagt. Und wo ein Victor Boniface in guter Verfassung auch mehr draus gemacht hätte. Aber wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, an den kommt ja auch der Trainer. Victor ist noch nicht in einer so guten Verfassung. Ne? Die Hoffnung war vielleicht etwas trügerisch, dass es durch Spiele passiert. Da muss mehr kommen. Er braucht eine grundsätzlich andere körperliche Verfassung, Fitness, damit er sich durchsetzen kann da vorne. Ich hoffe, dass das jetzt noch sehr schnell kommt, denn wir haben inzwischen Mitte November bald, also Anfang November, Mitte November dann mit der nächsten Länderspielpause. und er hat immer noch kein Tor geschossen. Also das ist eine Diskussion, die sollte man uns jetzt auch noch alle aufhalsen. Der müsste jetzt endlich mal ein Tor schießen, sonst fangen wir an, die Minuten zu zählen. So, dann hast du Sammy Mbangula auf links, der sehr enttäuschend war jetzt in Mainz. Da merkst du jetzt halt, der spielt zum ersten Mal in der ersten Liga Stamm. Stammformation, das ist der nicht gewöhnt. Und das ist immer noch ein junger Spieler, darf man nicht vergessen. 21, der ist Schwankungen unterworfen. Und diese Schwankungen erleben wir jetzt. Ne? Und Puertas, bei allem, was er gut gemacht hat, also als Mentalitätsspieler gefällt er mir richtig gut. Das hat er bei Werder in den Anfangsspielen gezeigt. Aber auch da war zu sehen, irgendwann ist die Luft raus. Du merkst, dass der letzte Saison in einer, ich sag mal so gerne, Gurkenliga gespielt hat. Der war da nicht so körperlich gefordert wie jetzt im Bundesliga-Fußball.
Saudi-Arabien, ne?
Ja, da muss er wieder ein bisschen was aufholen jetzt. Halte ich aber dann für einen ganz wichtigen Faktor, der er sein kann im Werder-Spiel, weil er halt fußballerisches Können mit Mentalität paart. Ne? Sugawara ist jetzt so ein bisschen Schnitt geworden, was nicht schlecht ist für einen Außenverteidiger, aber fällt nicht mehr so auf wie in den ersten Wochen. Und dann führt natürlich auch dieses ständige Umstellen dazu, dass du überhaupt nicht in normale Abläufe reinkommst. Und dann müssen wir natürlich über Marco Friedl dann auch mal reden. Ne?
Den du oder dessen Rolle du ja auch nochmal thematisiert hast in der Kolumne, wirkt unglücklich. Ich meine, er konnte es vor ein paar Jahren, als er musste, schon nicht, sagen wir mal, herausragend gut. Und er kann es natürlich jetzt auch nicht. Und das kann man ihm nicht mal in irgendeiner Form vorwerfen, weil er nun mal Innenverteidiger ist. Und als solcher ja auch den Weg in die Nationalmannschaft Österreichs gefunden hat. Das ist ja ganz klar, dass das nicht funktioniert. Und trotzdem, es geht nicht anders, weil man hat, glaube ich, auch Isaac Schmidt kam rein ins Spiel, ne?
Ja, kam dann rein, dadurch konnte man hinten umstellen.
Aber man hat auch gesehen, dass es risikobehaftet ist, was Isaac Schmidt macht.
Ja, hat ja auch wenig Spielpraxis, ne? Hat letzte Saison so gut wie gar nicht gespielt, diese Saison ein paar kurze Einsätze bei Werder. Jetzt Verletzung, jetzt kam er wieder ein paar Minuten rein, aber trotzdem musst du ja schon darauf setzen, dass er möglichst bald wieder spielen kann, damit du hinten links mal einen anderen als Marco Friedl hast. Und zwar zum Wohle von Marco Friedl, das möchte ich mal ausdrücklich sagen.
Ja.
Das ist äußerst bitter, was im Moment läuft mit Marco Friedl. Für ihn ist das bitter. Ne? Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, das muss er ja auch als Kapitän sowieso. Aber er ist kein Außenverteidiger, das haben wir gerade bei Werder oft genug erlebt, das ist nicht seine Stärke. Da kommt er schneller in die Bredouille und dann merkt man diese Unzufriedenheit dann auch. Und die hast du das ganze Spiel über in Mainz gemerkt. Am Hadern, am Zetern, am Fluchen, am Motzen. Das ist ja nicht der Marco Friedl, den wir in anderen Spielen schon gesehen haben, als Leader dieser Mannschaft. Ne?
Ja.
Da kommt dann auch mal ein Pass nicht richtig an. Dann stimmt das Zusammenspiel mit Koulibaly nicht. Und Koulibaly ist ja genau dann eine Schlüsselrolle für die Position von Marco Friedl. Nur weil Koulibaly reinkam, der ja auch Linksfuß ist, wir haben darüber hier schon mal gesprochen im Podcast, musste Marco ja nach rechts in die Innenverteidigung, wo der eigentlich ein linker Innenverteidiger ist. Hat er gemacht, damit der jüngere Spieler Karim auf seiner angestammten Position spielen kann. So, jetzt hast du links in der Viererkette das Loch, wird aber auch wieder nicht der Jüngere hingestellt, was dem jungen Marco Friedl sehr oft passiert ist damals, ihr erinnert euch.
Stimmt.
Wenn man sagt, nee, Marco, mach du das doch, du hast das doch damals schon mal paar Mal gemacht, zwar nicht so gut, aber immerhin, ne, so ungefähr, macht er jetzt auch wieder da. Normalerweise ist ja die Rolle eines Kapitäns und Abwehrchefs gesetzt. Normalerweise ist er derjenige, der immer auf der gleichen Position spielt und die anderen haben sich drumherum zu kopieren. Das ist bei Werder gerade ein bisschen aus den Fugen geraten. Und einerseits ist es verständlich, dass der Trainer das so macht, weil der Trainer sehr oft aufstellt nach dem Motto, es spielt derjenige, der diese Position am besten kann oder am häufigsten gespielt hat. So hat er es ja auch damals bei Zetterer Backhaus entschieden, bevor Zetti dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Er hat gesagt, der hat diese Position häufiger gespielt, also spielt der. Punkt. Das ist eine Logik, die zieht sich durch verschiedene Personalentscheidungen bei Horst Steffen. Aber wenn man Marco Friedl nicht komplett verkraulen will da hinten und wenn man vor allen Dingen seine Qualitäten wieder und seine Mentalität positiv auf dem Platz haben will, dann muss diese Nummer hinten links jetzt irgendwann enden. Dann ist aber die Frage, was machst du? Baust du hinten eine Dreierkette? Diese berühmte Dreier-Fünfer-Abwehr hinten jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg? Dann musst du aber vorne einen Offensiven rausholen. Das ist aber eigentlich nicht Horst Steffen. Horst Steffen will offensiven Fußball spielen. Jetzt ist aber die Sache wieder, ich sag selber, will spielen. Zwischen wollen und können steht bei Werder im Moment immer der Gegner, ne?
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Das Problem bei Marco Friedl ist ja auch, und das war ja auch wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang sein Problem, als er Kapitän wurde, aber noch längst nicht der Innenverteidiger war, der er jetzt ist. Du kannst ja eine Rolle als Führungsfigur, und das ist ein Kapitän ja nun mal ohne jeden Zweifel, nur dann ausfüllen, wenn du unumstritten bist und auch auf dem Platz ein Leistungsträger. Alles andere geht ja nicht. Man wird ja Leistungsträger und macht dann den Kapitän und wird nicht Kapitän und dann zum Leistungsträger. So, aber man hat den Eindruck, dass es ein bisschen an ihm nagt. Eben diese Rolle als Leistungsträger, weil ein Leistungsträger auf links hinten ist er nicht. Und er erinnert mich ein bisschen, ehrlicherweise, auch an Romano Schmid, der ja auch so von der Körpersprache, auch wenn die Jungs feiern gehen in die Kurve, das ist mir beim letzten Spiel gegen Union aufgefallen, eigentlich sind alle gut drauf, nur Romano Schmid nicht. Der hadert, mit irgendwas scheint er zu hadern. Du hast das schon mal angesprochen vor ein paar Wochen, als wir uns sehr intensiv mit ihm beschäftigt haben. Seitdem beobachte ich das nochmal etwas genauer und denke, ja, das ist komplett richtig. Also, ne, weil ich bin immer so kein Freund davon, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal eben hier ein Foto und da siehst du ja, was für ein Gesicht der macht. Ja, das reicht mir nicht. Aber wenn du ihn dann über eine längere Dauer mal beobachtest, auf dem Platz und auch nach dem Spiel, dann hast du schon das Gefühl, mit irgendwas hadert er. Also wir haben den einen oder anderen, der unzufrieden ist, aufgrund seiner Situation offensichtlich auch in der Mannschaft.
Ja, und das Kuriose dabei ist ja, nicht nur die Spieler sind unzufrieden, der Trainer ist unzufrieden, die Vereinsführung ist unzufrieden. Also Clemens Fritz, wer den jetzt in Mainz erlebt hat nach dem Spiel, der war äußerst angefressen, gesagt, das ist nicht unser Anspruch, wir können viel, viel mehr. Und als wir ihn dann angesprochen haben auf Marco Friedl und was ist denn mit dem los, wieso motzt der denn quasi 90 Minuten? Er fragt ihn doch selbst. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen, dann war er weg, so nach dem Motto, aber immer noch auf eine charmante Art. Clemens ist ja ein anständiger Kerl. Ja. Aber da war schon klar, ui, Wunderpunkt, ne? Das passt alles im Moment nicht so zusammen. Und dann schaust du auf die Tabelle, findest Werder an der oberen Tabellenhälfte, 12 Punkte. Das hätte die halbe Liga gerne, diese Position und diese Punkte. Du kannst jetzt mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg auf 15 Punkte kommen. Das ist ja angesichts der Stimmungslage und des Fußballs, den du zeigst, beides nicht gut, weder Stimmung noch Fußball, ist das ja geradezu sensationell, dass du diese Punktausbeute hast. Das ist eigentlich das größte Plus, weil das ermöglicht dem Trainer jetzt diesen ganzen Baustellen zu arbeiten, in Ruhe. Jeder Werder-Trainer, der weit weg ist von der Abstiegszone, kann in Ruhe arbeiten erst einmal. Und Werder muss dringend arbeiten an all diesen Themen, denn du wirst nicht immer dich, wie eben schon mal gesagt, auf Jens Day und Marco Rühl verlassen können, dass diese beiden Mentalitätsmonster dir den Hintern retten. Du musst ja mal ins Fußballspielen kommen.
Ne? Aber da sind wir ja wieder bei der Mentalität am Ende. Mindset habe ich ja auch schon mal eingeführt in diesem Podcast, wie auch immer man das beschreiben mag. Das heißt, wir haben einige Spieler, die wenig Mentalität haben. Wir haben Spieler, die sie nicht immer an den Tag legen. Wahrscheinlich dann eben auch abhängig von der Tagesform, wie einsatzbereit sie sind, wie sehr sie sich einbringen in das Spiel, wie sehr sie gewinnen wollen, so einfach und simpel das klingen mag. Den einen oder anderen gibt es da, aber es zieht sich nicht komplett durch die Mannschaft, ganz offensichtlich. Kann man das denn trainieren? Kann man eine Mannschaft dazu bringen? Kannst du aus dem Spieler, der sagt, ach ja, heute läuft es nicht so gut, ich guck mal, was ich hier im Rahmen meiner Möglichkeit machen kann, aber wenn wir dann am Ende verlieren, übertrieben formuliert. Kannst du aus dem Spieler einen machen, der sagt, ich brenne, wenn ich auf den Platz gehe und ich gehe, zerreiße mich, damit diese Mannschaft Erfolg hat? Das glaube ich nämlich mal nicht, dass du den mal eben so umformen kannst.
Du kannst nicht aus jedem Spieler ein Mentalitätsmonster machen. Ne? Du musst schon die fußballerische Qualität haben bei dem Spieler. Dann bist du so bei dem Niveau, was Jürgen Klopp und Liverpool damals so ausgezeichnet hat, als er auf die Insel ging und hat Spieler geholt, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass die mal Weltklasse-Spieler werden. Und er hat aus denen dann Mentalitätsmonster gemacht. Ne? Mo Salah.
Weil er das vorher gesehen hat.
Er hat es in ihnen gesehen, diese Qualität. Ne? So, das sind aber dann Spieler, die landen nicht bei Werder Bremen. Ne? Bei Werder Bremen hast du Spieler, mit denen musst du arbeiten. Nehme ich jetzt zum Beispiel Sammy Mbangula, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Dem würde natürlich das jetzt wahnsinnig helfen, wenn die Abläufe funktionieren würden in dieser Mannschaft. Wenn der Leader um sich herum hätte, eine Achse, die funktioniert. Und er kann dann seine fußballischen Qualitäten da reinbringen. Aber er ist jetzt keiner, der dieses Spiel konstant über Wochen und Monate prägen wird. Er hat diese Qualität zweimal gezeigt, dass er früh das 1-0 machen kann, aber jetzt müssen auch andere Verantwortung übernehmen und ihn dann führen, damit er klar wieder in seine Abläufe reinkommt. Du findest ihn ja kaum mehr im gegnerischen Strafraum. In Mainz ist er jetzt zur Halbzeit ausgewechselt worden. Das war sehr überschaubar, was er bis dahin gespielt hat. Also Mentalität kommt durch Führungsspieler bei Werder. Und die Führungsspieler müssen in Positionen unterwegs sein, da sind wir wieder bei Marco Friedl, in denen sie sich wohlfühlen, sicher fühlen und in denen sie Selbstbewusstsein aufs Feld bringen. Und das ist zum Beispiel bei Marco im Moment nicht der Fall. Romano Schmid hätte ich gerne mal in so einer Situation. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt in Mainz. Nicht nur ich, wahrscheinlich, ihr da draußen auch. Und das war sehr überschaubar von Romano. Und vielleicht muss man da jetzt einfach mal was ändern, dass man auch diesen Konkurrenzkampf im Kader nutzt und sagt, okay, dann jetzt mal im Heimspiel Cameron Bratters rein. Und Romano vielleicht mal raus, man bringt Romano in der zweiten Halbzeit, vielleicht kommt da so eine Trotzreaktion. Ne? Aber das, was er bisher spielt, reicht halt nicht. Und das dann in Kombination mit einem Victor Boniface davor, wo es auch nicht reicht, ist dann sehr dünn. Ne?
Das ist übrigens, wo du gerade von einer Trotzreaktion sprichst, aus meiner Sicht ein ganz klares Indiz für Mentalität eines Fußballers, wenn er nämlich so eine Trotzreaktion zeigt. Es gibt ja auch immer wieder Spieler, die dann, sagen wir mal, mehr oder weniger überraschend nicht in der Startelf stehen, die dann reinkommen und sagen, ja, das, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und das werden auch keine Mentalitätsspieler, wobei ich finde, die fußballerische Qualität ist gerade nicht immer entscheidend über die Mentalität. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass gerade Fußballer, die, sagen wir mal, spielerisch limitiert sind, wissen, dass sie über Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, all diese Dinge, die wir am Ende unter Mentalität zusammenfassen, eben doch noch was erreichen können. Und das sind die Mentalitätsmonster. Und die, die beides können, die eine hohe fußballerische Qualität haben und auf der anderen Seite eben auch diese Mentalität einbringen, das richtige Mindset, sage ich noch mal gerne, die kosten wahnsinnig viel Geld. Weil das sind Spieler, die werden dann irgendwann wirklich Weltklasse. Das siehst du auch zum Beispiel, wenn du dir den Kader von Bayern anguckst. Ich habe mal mit einem früheren Werder-Trainer darüber gesprochen, der hat mir das erzählt, der war komplett... Also auch im Vergleich damals zu seiner Mannschaft hat er gesagt, die haben hier geführt, die haben alles im Griff, aber die haben sich auch in der 86. Minute noch so dermaßen angeschrien, damals Bayern. Du konntest es dir nicht vorstellen, weil die alle unbedingt noch ein zweites Tor schießen wollten, obwohl eigentlich gar keine Gefahr bestand. So eine Mannschaften, die dann ganz oben stehen, die sind voller Spieler mit Qualität und Mentalität. Und Werder muss sich wahrscheinlich eher darauf verlassen, dass sie dann Spieler finden, die die Mentalität haben und die sich ergänzen mit denen, die die spielerische Qualität haben. Ich glaube, das ist das Geheimnis.
Ja, und als Trainer musst du es dann rauskitzeln an der einen oder anderen Stelle, wenn du Trainer von Werder Bremen bist. Weil du hast natürlich Spieler, die sind einigermaßen gut, die sind Nationalspieler in ihrer Heimat und die haben dann das Gefühl, ist egal, wie ich spiele ja sowieso immer hier bei Werder, ne? Und das darf sich natürlich nicht einschleichen. Ne? Es darf nicht egal sein, wie du spielst immer, sondern wenn du jetzt mehrere Spiele eher nicht gut warst, muss es ja auch mal irgendeine Konsequenz haben. Und dann kommt man wieder dahin, dass man die Mannschaft auf Betriebstemperatur hat. Und das fehlt mir im Moment so. Werder wirkt nicht wie eine Mannschaft, die auf Betriebstemperatur ist. Das ist
hat auch was mit Konkurrenz zu tun. Ne? Die also was so von der Bank kommt, weiß ich gar nicht, haben wir denn so viel Verletzte noch, außer jetzt Mitchell Weiser? Wöber ist noch nicht dabei.
Ja, schon. Du hast ja allein die ganzen Außenverteidiger mit Agu und Deman, die dir nicht zur Verfügung stehen auf der linken Seite, weshalb du diese Umstellungen dann machen musst. Aber vor allen Dingen hast du halt Spieler, die im Formtief sind. Ne? So, das ist, hat Werder nicht exklusiv im November. Aber jetzt stellt euch alle mal vor, wir hätten im Mai damals den Europapokalplatz bekommen und nicht die Mainzer. Das war eine Differenz, ein Punkt in der Tabelle zwischen Mainz und Werder, sei einmal dran erinnert. Und wir hätten jetzt diese Dreifachbelastung mit diesem Kader, mit diesen ganzen Ausfällen, dann würden wir sehr wahrscheinlich jetzt mit Werder Bremen unten im Tabellenkeller stehen. Mhm. Also man weiß nie, was passiert, aber guckt euch die Mainzer an. Die sind ja eindeutig die bessere Mannschaft, die haben den besseren Kader, die haben eine andere Mentalität auf den Platz gebracht, die sind gerannt, die haben gefightet, obwohl denen das Wasser bis zum Hals steht. Mhm. Und jetzt guckt ihr die Tabelle an, die sind Vorletzter da unten und die spielen dann jetzt drei Spiele in einer Woche. Das erste war Werder Bremen, dann kommt AC Florenz, Highlight-Spiel, dann kommt Derby gegen Eintracht Frankfurt, nächstes Highlight-Spiel. Das unwichtigste Spiel für die war das Spiel gegen Werder Bremen. Und trotzdem haben die da so eine Mentalität und so eine Leidenschaft auf
dem Platz. Naja gut, die wollten schon auch nochmal wieder in der Bundesliga punkten. Das hast du ja von der ersten Minute an gemerkt. Also so ganz unwichtig, glaube ich, war das Spiel nicht. Aber
von den dreien ist es das unwichtigste gewesen, wenn du die jetzt in der Abfolge siehst, ne? Und das ist halt dieser Wahnsinnsrhythmus, in den du dann kommst. In der Form, die noch DFB-Pokal gespielt, wo sie jetzt dann ausgeschieden sind, wo Werder ja schon sehr, sehr früh ausgeschieden ist. Mhm. Das heißt, du kommst ja ein Highlight-Spiel nach dem anderen, während Werder die ganze Woche arbeiten kann in Ruhe im Prinzip und am Wochenende dann ein Spiel hat. Das müsste man dann natürlich irgendwann jetzt auch mal sehen auf dem Feld. Ne?
Das wirtschaftliche Plus, das zu erzielen ist in der Conference League jetzt, ist ja auch nicht so groß, wie es, sagen wir mal, beispielsweise in der Champions League ist. Ne? Das, klar, wenn ich das richtig sehe, sind da ja noch Welten dazwischen.
Absolut,
das ist ja das eine. Und deshalb, ich bin immer auch ein bisschen froh, wenn ich im Mai feststelle, es hat knapp nicht gereicht. Das bedeutet, dass Werder sich deutlich aus dem Abstiegskampf heraushalten könnte und auf der anderen Seite aber auch nicht international gefordert ist, weil ich genau das Problem sehe. Und es gibt ja diese Beispiele. Letztes Jahr war es ja Heidenheim, die sich 24 qualifiziert hatten. Überraschend, auch relativ knapp vor Werder damals.
Ja, dank Ehrendingschi damals übrigens.
Ehrendingschi, genau. Und die dann die mussten in die Relegation, ne?
Ja, das passiert ja oft den Mannschaften. Du kannst ja durchgehen. Das hat die Kölner erwischt, das hat Stuttgart erwischt, das hat Frankfurter früher schon mal erwischt. Das ist oft so bei diesen Schwellenclubs, die so im Mittelfeld der Bundesliga sind, zu denen ich Werder jetzt auch mal zählen würde inzwischen nach ein paar Jahren der Erstklassigkeit nach dem Aufstieg. Und die dann total glücklich sind, vielleicht vorne mal reinzurutschen und endlich wieder europäisch zu spielen. Und wow, und Köln, das war damals, glaube ich, 19 Jahre her. Und zack, sind sie abgestiegen. Da war die ganze Euphorie dahin, ne?
JJ, sechs. Seit 2000 sind von den Mannschaften, die mehr oder weniger überraschend ins internationale Geschäft gelangt waren, am Ende einer Saison, in der darauffolgenden Saison 6 Mannschaften abgestiegen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl schon mal, weil du ja eigentlich davon ausgehst, okay, du musst jetzt nicht unbedingt um die Meisterschaft mitspielen in der darauffolgenden Saison, aber darfst du mit dem Kader, der ja unter normalen Umständen dann auch so gar nicht geschwächt wird durch allzu viele Abgänge, darfst du eigentlich nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen. Und das ist etwas, wovon man Werder lieber bewahren möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsste schon noch längere Aufbauarbeit in den kommenden Jahren geleistet werden, um da mal zu sagen, wir gehen da mit einem guten Gewissen rein. Ne?
Eine Vakanz im Management kostete jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Du brauchst eine gewisse Substanz, ne? Sonst ist das unheimlich riskant. Natürlich ist es wunderschön, wenn du europäisch spielen kannst, diese Flutlichtnächte. Da kommt ja diese Erinnerung hoch an die großen Werder-Zeiten, klar. Aber du brauchst diese Substanz im Kader und im Verein, diese wirtschaftliche Stabilität, um das auch wuppen zu können. Wenn du dich jetzt in dieser laufenden Saison für Europa qualifizieren würdest, sagen wir mal für diese Conference League, musst du ja trotzdem nach dieser Saison dann einen deiner Leistungsträger erstmal verkaufen, mindestens einen, um deine Bilanz in Ordnung zu bringen. Denn du nimmst ja in diesen Europacup-Spielen gar nicht so viel ein, dass du diese Bilanz wieder in Ordnung bringen würdest. Das heißt, du schwächst deine Mannschaft erst einmal, brauchst aber eigentlich eine stärkere Mannschaft für diese Belastung durchzuhalten. Das ist immer das Problem, ne?
Also stärker in der Spitze als auch in der Breite. Man nimmt halt nicht so viel Geld ein, wenn du Conference League spielst. Das ist halt so. Da kannst du ja ein paar Millionen generieren, aber das ist ja weit entfernt von einer Situation, die dich groß einkaufen lässt im Sommer dann. Oder auch diese ganzen Leihgeschäfte dann womöglich mit dem Transfer abzuschließen. Da sind wir weit von entfernt dann.
Ja, Leihspieler müssen wir eh erstmal abwarten. Ne? Das war jetzt sehr viel Anfangseuphorie. Muss erstmal gucken, wo sind wir denn dann Mitte der Rückrunde, Ende der Rückrunde, Saisonende, wenn diese Entscheidungen getroffen werden. Wie viel haben sie denn dann unterm Strich gezeigt? Und sind sie dann diese Investition wert? Ne? Welche Rolle haben sie dann auch gespielt? Das hängt ja auch damit zusammen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Isaac Schmidt. Irgendwie ist ja damit zusammen, wer kommt jetzt zurück hinten links von den Verletzten? Wer ist wie schnell wieder dann auch auf einem Level, wo er Werder weiterhilft? Und wie kann man die Mannschaft dann drumherum gruppieren? Dann wird der eine oder andere Leihspieler vielleicht gar nicht mehr die Rolle spielen, die er jetzt zu Beginn der Saison gespielt hat, weil Werder einfach dringend auf ihn angewiesen war, weil das Lazarett so groß war. Ne? Also das muss man dann mal abwarten. Aber Werder sollte jetzt eher diese Flutlichtspiele, wie wir es gegen Wolfsburg haben, wie wir davor gegen Union hatten, das als diese magischen Nächte ansehen und sagen, hier, da hauen wir alles rein. Da zeigen wir diese Leidenschaft, die wir sonst in einem Spiel gegen Florenz vielleicht gezeigt hätten. Und diese Leidenschaft den Fans dann auch mal zeigen, das leidenschaftslose Werder-Spiel im Moment, ich glaube, das geht allen auf den Zeiger.
Die Mannschaft könnte sich auch ein Beispiel an den Fans nehmen, weil die sind mehr oder weniger immer leidenschaftlich, hat man
absolut,
zumindest das Gefühl,
ja.
Egal wie es läuft. Ne? Ja, wollen wir uns das mal angucken am Freitag?
Wir schauen uns das an, wir sind dabei. Wir hoffen auf ein paar Tore, damit wir das grüne Flutlicht sehen. Ne?
Ja. Das aber wieder mal. Eins würde doch reichen, wenn der Gegner keins schießt.
Ach, ich will, dass Victor Boniface jetzt mal einen Hattrick macht und dann richtig bei Werder angekommen ist. Das wäre doch schön. Aber ich habe mit Olli Reck diese Woche gesprochen, weil er diese Woche dran ist mit seiner Kolumne in dieser Kurier. Und er sagt dann auch direkt, na, hat er wieder recht. Ich mag Olli ja, weil er die Sachen immer einfach auf den Punkt bringt. Vor der Saison hätte jeder von uns gesagt, naja, Wolfsburg, wenn wir da einen Punkt holen, ist okay. So wie die sich verstärkt haben und was die wieder an Kohle rausgehauen haben und was diese Mannschaft kostet. Hm. Aber jetzt willst du ja eigentlich das Ding gewinnen, ne? Wenn du jetzt siehst, welche Probleme die hatten, obwohl die gar nicht so weit von dir wegstehen, muss man auch sagen. Ne? Die sind jetzt nicht hinten, wo Mainz in Heidenheim ist. Ne? Da muss man nochmal zweimal hingucken auf die Tabelle. Die sind eher ein
zumal auswärts. Sie holen ihre Punkte auswärts immer, Wolfsburg, ne?
Ja. Das ist so, das musst du dann da jetzt erstmal zeigen in diesem Heimspiel. Aber du musst jetzt mal eine spielerische Entwicklung sehen. Ne? Da müssen jetzt ein paar Jungs in die Pötte kommen. Da müssen jetzt auch mal Abläufe zu sehen sein im Spiel nach vorne. Ich habe immer das Gefühl, Werder ist zu sehr damit beschäftigt, sich auf Räume zu konzentrieren, die man im Vorfeld identifiziert hat, wo man denn reinspielen möchte, und ist dann völlig baff, wenn der Gegner das nicht zulässt. Aber der Gegner gehört ja auch dazu, ne? Das hat man in Mainz ja übrigens gesehen, wer darauf geachtet hat. Die sind ja nicht blöd, die Gegner. Die sehen auch Koulibaly, Friedel, diese Seite da hinten, das ist sehr unharmonisch im Spielaufbau. Und Mainz ist über diese Seite gekommen, da hätte sich sogar Ware auf der anderen Seite mal einen Kaffee zwischendurch holen können. Da ist gar nichts passiert. Und das gehört halt dazu. Du musst schon eine eigene Qualität auf den Platz bringen. Du kannst nicht immer nur gucken, wo der Gegner vielleicht Schwächen hat. Ne?
Werden wir beobachten.
Das machen wir. Sagst du die E-Mail-Adresse jetzt nochmal? Ich freue mich die ganze Woche schon so darauf.
Na, ich sage erstmal nochmal Boom. Die Mad Monks, Bremer Band, hört gerne mal rein. Und dann sage ich jetzt nochmal die E-Mail-Adresse auf. Nein, du sagst sie. Hatten wir das nicht besprochen letztes Mal, dass du sie sagst? Hast du das geübt?
Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn ihr uns Kommentare schreibt unter unsere Podcast-Folgen, uns Fragen stellt. Wir nehmen das gerne auf. Aber ihr könnt natürlich auch, und das ist für die Leute gedacht, die uns mal was Längeres schreiben wollen, eine E-Mail schreiben. grünaufweiß@weser-kurier.de. Das ist der Weg zum Glück. Wir schauen uns das gerne an. Die ersten sind auch schon eingetrudelt und da könnt ihr uns längere Gedanken oder Sorgen oder Hoffnungen zu Werder gerne zu Papier bringen.
Hoffnung. Ich hatte Hoffnung, dass du es wirklich richtig gut machst, so gut wie ich letzte Woche, aber das ist ja nicht ganz gelungen, weil du ja nochmal mit UE und Doppel-S sagen müsstest bei grünaufweiß@weser-kurier.de.
Unterschätzt mir nicht, die Werder-Fans, die kriegen das hin.
Ja, natürlich kriegen sie das hin, aber trotzdem haben wir uns darauf verständigt, dass wir es genauso sagen. Na, ist ja jetzt auch. Komm, wir machen Schluss mit Boom und freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen hier an dieser Stelle. Wir werden auf jeden Fall da sein. JJ, macht's gut, alle zusammen da draußen. Tschüss.
Und denkt dran, bleibt grün-weiß. Tschüss zusammen.